Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Mikrofon ist Carsten Schröder und wir setzen diesen Vormittag fort mit Berichten aus Wissenschaft und Forschung. Dazu ist meine Kollegin Sophie Stiegler ins Nachbarstudio gekommen. Hallo Sophie Stiegler, welche Themen erwarten uns denn in der nächsten knappen halben Stunde im Einzelnen?
Hallo, ja, so wie wir beide nicht mehr im selben Studio stehen, so praktizieren ja inzwischen viele das Abstandhalten. Vor ein paar Wochen habe ich mich selber noch öfters dabei ertappt, wie ich doch Freunde gerne eigentlich zur Begrüßung umarmen wollte und schon dazu angesetzt habe. Inzwischen winke ich jetzt ganz selbstverständlich und souverän aus der Ferne. Social Distancing ist aber keine Erfindung von uns Menschen. Bienen können das auch. Also wenn eine Biene mit einem Virus infiziert ist, dann halten die anderen Abstand. Wie das in einem ziemlich engen Bienenstock funktioniert, dazu hören wir gleich mehr. Aber vorher geht es wie immer zu dieser Zeit um das neue Coronavirus und wie ihm die Wissenschaft auf die Pelle rückt. Diesmal, was wissen wir über die Immunität nach einer Covid-19-Erkrankung?
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Wir sind wirklich alle gefragt, mitzumachen, um diese Epidemie zu bekämpfen.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update.
Es klingt erstmal plausibel. Wer schon an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt und wieder gesund ist, der könnte eine Bescheinigung bekommen und darf dann ohne besonderen Schutz arbeiten oder reisen oder Familie besuchen. Regierungen, etwa in Chile und Großbritannien, die haben diese Idee ins Spiel gebracht, solche Immunitätsausweise auszustellen, Covid-Pässe. Aber die Weltgesundheitsorganisation, die warnt, ganz abgesehen davon, dass die Tests für so eine Immunität noch nicht sicher genug seien, sei es auch noch nicht belegt, dass man nach der ersten Infektion überhaupt vor einer zweiten Ansteckung geschützt ist. Aber was weiß jetzt die Forschung darüber? Darüber möchte ich jetzt mit der Wissenschaftsjournalistin Christine Westerhaus sprechen. Christine, was ist der Stand der Dinge? Wird man immun, wenn man die Infektion einmal durchgemacht hat?
Also davon gehen Wissenschaftler eigentlich immer noch aus. Ich sage jetzt eigentlich, weil es auch eine Studie gab vor gut 2 Wochen, die dann nochmal Fragen aufgeworfen hat. Da wurde über 91 Menschen aus Südkorea berichtet, bei denen der Erreger erneut nachgewiesen wurde. Also die hatten sich infiziert, waren krank, sind dann als gesund entlassen worden und dann hat man den Erreger erneut bei ihnen nachgewiesen. Aber dass jetzt das Erbgut von SARS-CoV-2 bei diesen Menschen erneut nachgewiesen wurde, das könnte ja auch andere Ursachen haben. Es wäre auch eigentlich ungewöhnlich, wenn man jetzt nach einer Vireninfektion Antikörper gebildet hat, dass man sich dann mit demselben Virus innerhalb kurzer Zeit nochmal infiziert und dann krank wird. Also momentan heißt es immer noch, dass man immun wird. Allerdings ist das eben nicht hundertprozentig gesichert.
Mhm. Weiß man denn schon, wie lange das anhält? Also wie lange man wahrscheinlich immun wäre?
Nein, das ist momentan unklar. Das würde man erst genauer wissen, wenn man Menschen, die die Infektion durchgemacht hat, haben nach einer gewissen Zeit nochmal testet. Das Virus ist ja relativ neu. Allerdings hat man schon Erfahrung mit anderen Coronaviren. Es gibt ja auch diese anderen Coronaviren, diese Erkältungsviren, die wir schon eine Weile kennen und die bei vielen Menschen eben ja leichte Erkältungssymptome hervorrufen. Und da sehen Forscher Hinweise darauf, dass Menschen, die mit diesen anderen, diesen harmlosen Coronaviren infiziert waren, mindestens ein Jahr lang immun sind. Und dann gibt es auch noch Untersuchungen zu SARS. Das ist ja ein Coronavirus, das SARS-CoV-2 recht ähnlich ist, also quasi der nächste Verwandte, mit dem wir schon Erfahrung haben. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass die Immunität bis zu 2 Jahre anhält. Also aus diesem Wissen leiten Forscher jetzt verschiedene Vermutungen zu Covid-19 ab. Wissenschaftler des Imperial College in London, die gehen in ihren Modellierungen davon aus, dass die Immunität für mindestens eine weitere Saison besteht. Andere sagen, vermutlich hält die Immunität sogar bis zu 3 Jahre.
Es gab ja jetzt auch die Vermutung, dass wenn man schon mal so eine Erkältung mit einem anderen Coronavirus durchgemacht hat, dass man dann zumindest so einen kleinen Schutz vor Covid-19 hat.
Ja, genau. Das leitet sich aus einer Studie aus China ab, die noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht ist. Davon gibt es ja momentan recht viele. Da muss man immer so ein bisschen genauer hinschauen. Aber in dieser Studie haben die Forscher untersucht, wie wahrscheinlich es ist, dass ein infizierter Mensch Personen in seinem Haushalt anstecken. Also diese Wahrscheinlichkeit lag in der Untersuchung bei nicht mal 20%. Also nur jeder 5. im selben Haushalt hat sich jetzt bei dieser infizierten Person angesteckt. Mhm. Und da haben sich Forscher drüber gewundert. Denn eigentlich würde man ja erwarten, dass sich deutlich mehr Menschen im selben Haushalt anstecken. Man ist ja im engen Kontakt. Und da hat Christian Drosten von der Berliner Charité die Vermutung aufgestellt, dass Menschen möglicherweise eine Grundimmunität bekommen. Also wenn sie früher schon Menschen, wenn diese Menschen schon früher Kontakt mit anderen Coronaviren durchgemacht haben, also mit diesen harmlosen Erregern, von denen ich vorhin sprach, dann könnte es möglicherweise sein, dass sie so eine Grundimmunität bekommen. Und das könnte dann möglicherweise auch erklären, warum manche Menschen einen sehr leichten Verlauf einer Covid-19-Infektion haben. Manche zeigen ja auch überhaupt keine Symptome. Und etwas Ähnliches kennen die Forscher übrigens auch von der Grippe. Da ist es auch so, dass viele Menschen eine Teilimmunität oder eine Kreuzimmunität gegen bestimmte Grippevirenstämme haben, wenn sie jetzt eine Infektion mit einem Erreger aus derselben Virengruppe durchgemacht haben. Das verhindert dann zwar nicht, dass sie mit neuen Erregerstämmen aus dieser Gruppe infiziert werden, aber der Verlauf der Erkrankung, also die Symptome, sind dann schwächer. Man muss aber sagen, ob das jetzt bei einer Covid-19-Infektion genauso ist, ist momentan unklar. Und dazu wollte sich auch keiner der Forscher, mit denen ich gesprochen habe, so richtig äußern.
Mhm. Bei der Grippe ist es ja trotzdem so, dass sich die Viren extrem schnell verändern und das Immunsystem sie dann irgendwann auch gar nicht mehr erkennt und man sich ja deswegen immer wieder neu impfen muss. Bei den Masern ist es ganz anders. Wenn man da einmal den Impfschutz hat, dann hält der ein Leben lang. Weiß man schon was darüber, wie das bei Covid-19 aussieht?
Auch da heißt es leider, das ist unklar, aber auch da schauen sich Forscher wiederum die Erfahrung an, die man mit anderen Coronaviren schon gemacht hat. Und da sehen Forscher, dass sich das Erbgut dieser Viren nicht so schnell verändert, wie beispielsweise bei der Grippe. Bei SARS-CoV-2 sieht man zwar, dass das Virus in der Zeit, in der es jetzt schon in Europa und auf der ganzen Welt unterwegs ist, mutiert. Entscheidend für Impfstoffe oder die Frage, wie lange man immun ist, ist aber ja eher nicht die Anzahl der Mutationen, sondern die Frage, an welcher Stelle des Genoms die Veränderungen stattfinden. Also für die Entwicklung von Impfstoffen, da sind bestimmte Proteine auf der Oberfläche der Viren entscheidend und diese werden vom Immunsystem erkannt und es bildet dann Antikörper gegen diese Oberflächenstrukturen. Und diese Antikörper machen das Virus dann unschädlich. Wenn man dann später nochmal Viren in den Körper gelangen, die jetzt dieselben Strukturen auf ihrer Oberfläche haben, dann erkennt das Immunsystem diese und die im Körper vorhandenen Antikörper reagieren dann darauf. Wenn sich diese Oberflächenstrukturen des Virus sich aber verändern, dann passen die gebildeten Antikörper nicht mehr. Und dann muss das Immunsystem erst neue Antikörper bilden, damit es die Viren unschädlich machen kann. Und beim Grippevirus ist es so, dass sich diese Strukturen recht häufig verändern. Und das ist auch der Grund, warum man sich jedes Jahr neu gegen den Erreger impfen lassen muss, beziehungsweise warum man immer wieder an einer Grippe erkranken kann.
Und ist das jetzt bei SARS-CoV-2 auch so?
Also klar ist, das Virus steht unter strenger Beobachtung. Also Forscher auf der ganzen Welt sammeln Daten über die Genome der Erreger, die derzeit in den unterschiedlichen Ländern unterwegs sind. Und aus diesen Daten lässt sich bislang nicht schließen, dass sich der Covid-19-Erreger so verändert, dass immer neue Impfungen nötig werden.
Hat man denn bisher andere Mutationen beobachtet, die das Virus vielleicht gefährlicher machen?
Also grundsätzlich ist es so, dass Mutationen bei Viren nichts Ungewöhnliches sind. Also das muss auch nichts Schlimmes sein. Im Gegenteil, die meisten Mutationen sind für ein Virus eher schädlich. Und momentan sehen Wissenschaftler keine Hinweise darauf, dass das Virus jetzt irgendwie gefährlicher wird oder so. Allerdings kann das SARS-CoV-2 auch unter einen starken Selektionsdruck geraten. Wenn immer mehr Menschen jetzt immun werden, dann würden kleinere Veränderungen im Erbgut des Erregers, die dann dazu führen, dass die Strukturen auf der Oberfläche, von denen ich vorhin sprach, wenn die sich verändern, das würde dann enorme Vorteile bieten. Denn dann könnte das Virus Menschen, die eigentlich immun sind, neu infizieren. Aber ob das geschehen wird, ist momentan unklar.
Vielleicht noch ganz kurz. Ich erinnere mich noch an so eine Nachricht, dass möglicherweise verschiedene Varianten des SARS-CoV-2 unterwegs sind und dass in Italien vielleicht auch eine besonders aggressive Variante gesichtet worden sein könnte. Was ist daraus geworden?
Ja, also diese Idee, die kursierte mal kurz, das war im März. Damals gab es eine Veröffentlichung chinesischer Forscher, die das gesagt haben. Es gab daraufhin einen kleinen Streit unter Experten, aber inzwischen sind sich die Wissenschaftler einig, dass nur eine Variante dieses SARS-CoV-2 unterwegs ist.
Ja,
also diese
Dank.
Theorie ist vom Tisch.
Mhm. Beim Thema Immunität von SARS-CoV-2 steht die Forschung noch ziemlich am Anfang. Wer schon mal erkrankt ist, hat aber vermutlich eine Weile Ruhe, vielleicht Jahre oder auch Monate. Vielen Dank für den Überblick, Christine Westerhaus im Heimoffice in Göteborg. Zehntausende Familienmitglieder, die zusammen unter einem Dach leben. Da braucht man starke Nerven und vor allem einen guten Riecher, wenn man wem man besser aus dem Weg geht. In einem Bienenstock, da leben gerne mal 40.000 Arbeiterinnen und das auf einem Raum in der Größenordnung eines Umzugskartons. Das sind eigentlich auch ideale Bedingungen für Krankheitserreger. Und man sollte meinen, dass wenn ein Bakterium oder ein Virus es einmal ins Volk hineingeschafft hat, dann kann es sich rasend schnell ausbreiten. US-amerikanische Forscher beschreiben im Fachmagazin PNAS aber eine Strategie der Bienen, um das zu verhindern. Sie halten Abstand von infizierten Arbeiterinnen. Aber wie soll das in so einem Bienenstock überhaupt gehen? Joachim Budde erzählt es uns.
Nach dem ersten Tag können die kranken Honigbienen ihre Vorderbeine nicht mehr bewegen. Sie kommen nur noch langsam voran. Auch Fliegen klappt nicht mehr. 5 Tage nach Infektion mit dem israelischen akuten Paralysevirus, kurz IPV, sterben die Insekten. Zumindest wenn die Belastung mit dem Virus zu groß ist. Schon länger vermuten Forscher, dass der Erreger, vor allem wenn er sich mit der Varroamilbe zusammentut, Bienenvölker töten kann. Ist die Virusmenge hingegen klein, können Honigbienen damit umgehen, sagt Adam Dolezal, Insektenforscher an der University of Illinois in Urbana-Champaign.
Infizierte Bienen liefen in unseren Experimenten genauso viel herum wie gesunde Bienen. Sie sind also ziemlich aktiv.
Ihre Schwestern aber waren den kranken Bienen gegenüber eher zurückhaltend. Sie hielten Abstand, Social Distancing auf Bienenart, wenn man so will. Bienen praktizieren Social Distancing schon seit Millionen von Jahren. Sie können Krankheitserreger aufspüren und ihr Verhalten ändern, um die Übertragungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Bienenforscher sprechen von sozialer Immunität. Damit sind Verhaltensweisen gemeint, mit deren Hilfe soziale Insekten Krankheiten eindämmen. Es ist zum Beispiel schon länger bekannt, dass kranke Bienen den Stock verlassen oder dass Arbeiterinnen kranke Schwestern kurzerhand vor die Tür setzen. So etwas haben Adam Dolezal und seine Kolleginnen auch bei diesem Virus gesehen. Um die Interaktionen zwischen den Bienen zu verfolgen, haben die Forscher in einem speziell umgebauten Bienenstock jeder Arbeiterin einen kleinen QR-Code auf den Rücken geklebt. Eine Kamera machte dann regelmäßig Aufnahmen von den Bienen auf einer Wabe und fütterte einen Computer damit. Computeralgorithmen können den Aufenthaltsort und die Aktivität jeder einzelnen Biene auseinanderhalten. Mittels Maschinenlernen können wir erkennen, wie die Insekten ihre Nahrung von Mund zu Mund weitergeben. Das ist wirklich ein Spitzenwerkzeug, das uns tiefe Einblicke geliefert hat, wie die Bienen sich im Stock verhalten. Zwar beschnupperten die gesunden Bienen ihre kranken Schwestern weiterhin, aber wir glauben, sie erkennen die kranken Bienen. Die riechen krank, wenn sie so wollen. Die Gesunden berühren die Kranken weniger, sie teilen seltener Nahrung mit ihnen und meiden sie auch bei anderen Aktivitäten. Und das verringert die Ausbreitung der Erreger in der Kolonie, denken wir. Honigbienen einer Kolonie haben einen gemeinsamen Geruch, eine einzigartige Mischung aus Kohlenwasserstoffen. Das Virus verändert die Mixtur, haben die Forscher festgestellt. Darum meiden Bienen ihre kranken Schwestern im eigenen Volk. Sie riechen zu fremd. Verirren sich die kranken Bienen aber in ein fremdes Volk, sieht die Reaktion anders aus. Infizierte Bienen werden doppelt so häufig in fremde Kolonien eingelassen wie gesunde. Die Wächterbienen aus den fremden Kolonien sind ihnen gegenüber weniger aggressiv, sie beschnüffeln sie sehr intensiv und lassen sie schließlich leichter passieren als sonst. Wir denken, das ist ein mächtiger Mechanismus, mit dem sich das Virus von einer Kolonie in die nächste tragen lässt. Für die fremden Wächterinnen riechen die kranken Bienen nicht mehr fremd genug. Der Geruchscocktail ist kompliziert. Es gibt nicht die eine magische Zutat, sondern eine Mischung. Wir wissen nicht, ob ein einzelner Bestandteil verändert wird oder das gesamte Profil. Aber wir wissen, dass das Profil sich deutlich unterscheidet. Es könnte also sein, dass das Virus die Biene und ihren Geruch verändert, sodass Wächterbienen fremder Kolonien sie eher akzeptieren. Auf diese Weise könnten die Viren eine Schutzmaßnahme der Bienen aushebeln, sagt Claudia Garrido. Die Biologin ist Expertin für Bienengesundheit. Das kann für Imker zum Problem werden, denn in ihrer natürlichen Umgebung liegen große Entfernungen zwischen einzelnen Bienenvölkern.
Unter natürlichen Verhältnissen haben wir ungefähr ein Bienenvolk pro Quadratkilometer, während Imker natürlich Völker zu 20, 30, 40 oder Hunderten zusammenfassen auf einem Bienenstand. Und das erleichtert natürlich die Übertragung zwischen Bienenvölkern von Krankheiten. Das ist halt dummerweise unter imkerlichen Voraussetzungen nicht wirklich praktikabel. Aber das ist etwas, worüber man nachdenken könnte, inwiefern man da vielleicht Lösungen findet, Bienenstände anders aufzubauen, um eben Krankheitsübertragungen zu minimieren.
Denn nicht nur zwischen den Bienen, auch zwischen den Stöcken muss der Abstand stimmen.
Joachim Bode über Social Distancing in der Tierwelt. Die Deutschen halten sich gerne für Weltmeister bei der Mülltrennung und tatsächlich wird bei uns wirklich viel recycelt und trotzdem wird mehr Abfall verbrannt als wiederverwertet. Leider löst auch die Müllverbrennung das Problem nur zum Teil. Der ganze Abfall ist dann nicht weg, sondern es bleibt Asche übrig. Und in der stecken noch Schwermetalle und andere Giftstoffe, aber auch wertvolle Rohstoffe. An den Sondermüll und die Schätze wollten Geomikrobiologen aus Tübingen ran und sie hatten auch einen Plan, wie. Sie hatten vor wenigen Jahren die Idee, mit Mikroorganismen Metalle aus der Müllschlacke herauszulösen und so Rohstoffe daraus zu gewinnen. Karl Urban über eine tolle Idee und was daraus wurde.
Kabel, aber auch alte Handys, Elektronikgeräte.
Ein großer Teil davon wandert heute in Müllverbrennungsanlagen und am Ende bleibt so einiges übrig. Zum Beispiel Silizium oder auch giftige oder wertvolle Metalle in Form von Müllschlacke. Diese Reststoffe, man könnte auch Asche sagen, werden deshalb in Deponien eingelagert, viele Millionen Tonnen jedes Jahr. 2015 arbeitete der Geomikrobiologe Andreas Kappler von der Universität Tübingen daran, das zu ändern. Mikroben sollten Metalle aus der Müllschlacke zurückgewinnen, unterstützt durch das Unternehmen von Thomas Helle. Seine Firma befindet sich in einem Gewerbegebiet am Rand von Tübingen. Hier entwickelt Thomas Helle verschiedene neue Verfahren, um Abfallstoffe zu nutzen. Sein Labor sieht aus wie der Chemiesaal einer Schule. Feuerfeste Tische, Waschbecken und am Rand ein Arbeitstisch mit Abzugshaube.
Ich öffne mal diese Dose mit Originalschlacke. Was sehen Sie? Typisch Originalschlacke. Sie können riechen, das ist auch der typische Schlackegeruch. Riecht so ein bisschen nach Müll.
Die Vision, die Thomas Helle 2015 umtrieb, klang bestechend. Man nehme Mikroben, die Metalle aus der Schlacke entfernen, zermahle die silikatreichen Überbleibsel zu einem feinen Granulat und verkaufe das dann an die Betonindustrie. Als Ersatz für Sand, der weltweit zunehmend knapp wird. Doch bei der Umsetzung in die Praxis stieß der Unternehmer auf ein Problem.
Ganz einfach, die Bakterien sind zu faul. Die arbeiten nicht schnell genug und sie arbeiten nur in saurem Milieu. Und das saure Milieu verursacht dann wieder andere Probleme, weil dann bestimmte Stoffe ausfallen, die mir mein Mineralikmaterial unbrauchbar machen für die Betonindustrie.
Ganz so schnell wollte Thomas Helle aber nicht aufgeben. Er blieb am Ball.
So, und hier sehen Sie sonst, schauen Sie.
Er läuft in den hinteren Teil des Labors. Hier stehen geschlossene Kübel aus Kunststoff, die leer sind.
Das sind alles so Kübel, mit denen wir unsere Leaching-Versuche gemacht haben.
Erzählen Sie mal kurz, was da passiert. Also wo kommt die Schlacke? Kommt in den großen Kübel rein?
Die Schlacke kommt in den großen Kübel rein, wird unten abgesiebt, dann durchläuft sie ein zweites Bad, wo das Reagenz dazukommt. Dann wird sie wieder abgesiebt oder abgezogen. Das Wasser wird wieder aufbereitet. Und ich kann dann die reine Schlacke verwenden.
Statt Mikroben zu verwenden, um wertvolle Metalle zu recyceln, benutzt Thomas Helle jetzt ein spezielles Reagenz. Was genau sich dahinter verbirgt, ist Betriebsgeheimnis. Nur so viel verrät Helle. 2018, nach 3 Jahren Arbeit, fand er mit seinen Kollegen einen chemischen Weg, einen Großteil der Metalle aus der Müllschlacke abzutrennen.
Wir haben auch das Verfahren technisch schon entwickelt, wie man große Mengen an Schlacke bewältigen kann mit unserem Partner, der eine große Müllverbrennung hier betreibt. war das abgesprochen, wir haben schon ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet.
Doch am Ende scheiterte auch dieser Ansatz, und zwar vor dem Gutachterausschuss des Deutschen Instituts für Bautechnik. Die meisten giftigen Metalle würden zwar weitgehend aus der Müllschlacke entfernt, urteilte der Ausschuss, aber nicht das Kupfer.
Der Feststoffgrenzwert für Kupfer liegt, meine ich, bei 200 Milligramm pro Kilogramm und wir sind bei 4000. Da sind wir deutlich drüber. Macht aber nichts aus. Es gibt zum Beispiel in Finnland einen Hersteller von Beton, der setzt gemahlenes Kupfer dem Beton zu, rechtlich sauber, um eine höhere Betonfestigkeit zu erreichen.
Das Deutsche Institut für Bautechnik erklärte auf Nachfrage, es unterstütze grundsätzlich die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, aber die Verwertung von Abfällen dürfe keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf hervorrufen. Aus der Sicht von Thomas Helle dagegen wäre es an der Zeit, den Grenzwert heraufzusetzen.
Die Änderung dieses einen Grenzwertes wäre möglich, wenn man entsprechend lange Lobbyarbeit macht. Lobbyarbeit zu machen ist aufwendig und teuer und das können wir uns als kleines Unternehmen so nicht leisten und deswegen mussten wir dann leider diese Idee beerdigen.
Karl Urban über faule Mikroben und störendes Kupfer in Müllschlacke. Für viele ist es das erste Sternbild, das man am Himmel kennenlernt, der große Wagen. Zwar ohne Räder, dafür aber mit einer sehr langen Deichsel. Es steckt aber noch so viel mehr hinter diesem Sternbild, als wir sehen. Dazu gleich mehr in der Sternzeit. Das war's für heute mit unserem Blick in die Welt der Wissenschaft. Wenn Sie noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Forschung lesen oder hören wollen, schauen Sie doch mal auf unsere Website deutschlandfunk.de/Forschung.
Sternzeit. 28. April. Im Strom der Bärensterne. Das Sternbild Großer Bär gehört zu den bekanntesten Figuren am Nordhimmel. Allerdings kennen viele Menschen lediglich die Teilfigur Großer Wagen, die von 7 der helleren Sterne im Großen Bären gebildet wird. Während bei den meisten Sternbildern die einzelnen Sterne sehr verschieden weit von uns entfernt sind, stehen allein 5 der Sterne des Großen Wagens in annähernd gleicher Distanz von rund 80 Lichtjahren. Und das gilt auch für etliche andere Sterne dieser Region. Damit bilden diese Sterne den nächstgelegenen offenen Sternhaufen, ähnlich wie die Hyaden und die Plejaden im Sternbild Stier, die rund 150 bzw. 445 Lichtjahre entfernt sind. Und mehr noch, alle diese Sterne bewegen sich, ähnlich wie die Plejadensterne, auch noch mit gleicher Geschwindigkeit in nahezu der gleichen Richtung durch den Weltraum. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von einem Bewegungshaufen oder Sternstrom, konkret dem Bärenstrom. Über Richtung und Geschwindigkeit dieses Sternstroms ließen sich weitere Mitglieder identifizieren, die zum Teil auf der anderen Seite des Himmels liegen. Das würde bedeuten, dass der Bärenstrom über uns hinwegzieht und das Sonnensystem gerade wie ein Mückenschwarm umhüllt. Möglicherweise gehört selbst Sirius zum Bärenstrom, denn auch er zeigt eine vergleichbare Bewegung am Himmel. Neuere Messungen deuten allerdings darauf hin, dass er vielleicht zu jung ist, um zusammen mit den anderen Sternen des Bärenstroms entstanden sein zu können.
Das waren die Berichte aus Wissenschaft und Forschung mit Sophie Stiegler. Vielen Dank.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Ja, das gibt natürlich dem Feld auch manchmal einen schlechten Namen, weil das eben mit dieser Esoterik in Verbindung gebracht wird.
Sie hat keinen guten Ruf, die Quantenbiologie.
Da wird einfach so nach dem Motto argumentiert, wir verstehen das Gehirn nicht, wir verstehen die Quantenmechanik nicht. Naja, da müssen die beiden Sachen ja was miteinander zu tun haben.
So einfach ist es nicht. Und es ist noch nicht einmal geklärt, ob überhaupt was dran ist. Aber seriöse Physiker arbeiten daran.
Qubits im Kopf. Die kühnen Konzepte der Quantenbiologie. Wissenschaft im Brennpunkt am 1. Mai um 16:30 Uhr.